Okay, heute Abend geht es um Bodhisattvas, was für Leute sind und um das Bodhisattva-Ideal und darum, wie wir das in unser Leben integrieren können, wenn wir das denn wollen. Erst einmal zur Klärung des Begriffs Bodhisattva. Bodhisattva ist kein Buddha, aber fast. Und der Bodhisattva ist, so wie wir mal als Mensch ins Leben gestartet und über viele, sehr viele Wiedergeburten nach und nach durch die Ansammlung von Verdiensten nach und nach zu einem Bodhisattva geworden. Also er ist kein Mensch mehr, aber auch noch kein Buddha. Irgendwas dazwischen. Und man sagt, dass das mehrere sogenannte Kalpas dauert, bis man Bodhisattva geworden ist. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie lange ein Kalpa dauert, aber man sagt, so habe ich gehört, wenn man so einen großen Stein hat und man geht alle 1000 Jahre einmal mit seinem Stoff so leicht daran vorbei. Die Zeit, die es dauert, bis dieser Stein von diesem leichten Stoff zersetzt worden ist, ist ein Kalpa. Und davon hat dieser Bodhisattva mehrere durchlebt. Also es sind sehr viele Wiedergeburten. Ja. Also es dauert. Genau. Und Bodhisattva gab es, solange es den Dharma gibt und sobald man angefangen hat, sich Erleuchtung Gedanken zu machen und auch um den Weg zur Erleuchtung gab es schon den Begriff Bodhisattva. Ob es schon im Pali-Kanon ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall mit dem kleinen Fahrzeug, mit dem Hinayana, gab es den Begriff schon. Und 500 bis 800 Jahre später kam dann das große Fahrzeug, also der Mahayana, und da hat der Begriff des Bodhisattva einfach in Anführungsstrichen eine ganz andere Bedeutung erfahren. Es wurde einfach wichtiger, weil man oder die Gelehrten zu der Zeit, so interpretiere ich mir das, den Menschen, den Laienpredigern, sage ich mal, auch ein Handwerkszeug mit an die Hand geben wollen, wie man denn Erleuchtung erlangen kann. Ja. Und diese Bodhisattvas, die sind eigentlich schon 5 vor 12, kurz davor, Buddhas zu werden. Aber es gibt Rezitationstexte, ich habe hier einen dabei, aus einer sogenannten siebenfältigen Puja, du kennst das und du auch. Das ist so ein Ritualtext, also wie ein Gebet. Und ich lese euch das gleich vor, und in diesem Ritualtext, da bittet man die Buddhas, dass sie bitte schön hier zu bleiben haben, ne, damit die uns halt weiterhin das Licht zeigen zur Erleuchtung. Die sollen nicht gehen, die sollen hier bleiben, damit wir weiter unter deren Schutz praktizieren können. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, also für mich persönlich spielt das überhaupt keine Rolle. Mein Glaube daran ist entscheidend. Und auch wenn sich irgendwann mal herausstellt, gibt es überhaupt nicht, mir war das total egal. Weil der Glaube daran hat mich heute dazu gebracht, dass ich die Gelegenheit habe, zu euch davon zu sprechen, mit meinem Herzen, was total voller Freude ist. Es ist mir egal, ob das stimmt. Ich glaube daran. Ja, ich lese euch den Text mal vor. Also wie gesagt, das ist von einer anderen buddhistischen Gemeinschaft, auch hier in Essen. Und in einem von diesen Texten oder in dieser siebenfältigen Puja ist ein fältiger Teil, da geht es um die sogenannte Bitte um Belehrung und Verweilen. Ich lese euch das einfach mal vor. Mit gefalteten Händen bitte ich die Buddhas in allen Weltgegenden, mögen sie das Licht des Dharma hell entzünden für alle, die aus Verblendung ins Leiden geirrt sind. Mit gefalteten Händen flehe ich die Sieger an, also die Bodhisattvas, die ins Nirvana übergehen wollen, mögen sie hier für endlose Zeiten verweilen, damit das Leben in dieser Welt nicht düster werde. Also, damit ist das ausgedrückt, was ich gerade gesagt habe. Diese Bodhisattvas, die sollen hier bleiben. mit allen ihren wunderbaren Eigenschaften, die man hier sehen kann. Also das sind jetzt 0,05% der Bodhisattvas, die es wahrscheinlich gibt. Ich habe keine Ahnung, wie viel es gibt, aber es sind sehr viele. Und je nach Tradition sind die ein oder anderen Bodhisattvas eben dabei, was sich natürlich auch die Lehrer und die Begründer des Ordens auch Gedanken gemacht haben, wie passen die Bodhisattvas jetzt zusammen. Und das sind jetzt vier davon. Eigentlich haben diese Bodhisattvas eine spezielle Qualität, was sie besonders gut können. Das sind aber alles Erleuchtungsqualitäten, die letztendlich auf den Buddha abzielen. Also auf ihn, mit der Mudra, mit der Erdmudra, oder mit der Erdberührungsmudra. Wichtig ist bei solchen Ikonografien, sage ich mal, dass alles eine Rolle spielt. Also wie in der Kirche auch. Die Farbe spielt eine Rolle, es spielt eine Rolle, wie sie ihre Hand halten, es spielt eine Rolle, wie sie das Bein haben, ob es nach vorne ausgestreckt ist oder ob es gefaltet ist. Und was ganz wichtig ist, was die Leute in der Hand haben, spielt auch eine sehr große Rolle. Aber letztendlich, all diese Bodhisattvas sind eine Reflexion vom Erleuchteten, vom Tathagata, der alle diese Qualitäten wie ein Prisma in sich vereint. Und damit wir als Praktizierende da so ein Handwerkszeug haben, wenn uns denn Bodhisattvas ansprechen, dann können wir uns ein oder zwei oder fünf aussuchen und versuchen, mit diesen Qualitäten etwas anzufangen. Dass wir versuchen, zum Beispiel mit dem Blauen da, der heißt Akshobhya und der steht für Upeksha, für Gleichmut. Ist ja eine der göttlichen Verweilungen aus dem Brahma Viharas. Vielleicht spricht dich das an. Mensch, mit Gleichmut, da könnte ich was anfangen. Und dann auch zu gucken, und das ist das Ideal, wo stehe ich und wo ist der relativ weit entwickelte mit seinem perfekt entwickelten Gleichmut? Und wo ist, wie groß ist die Lücke? Und traue ich mir zu, da den Weg zu gehen? Was aber auch immer dann zur Folge hat, dass man erstmal schaut, was mache ich hier gerade so in meinem Leben? Also wie weit bin ich nicht nur von Gleichmut entfernt, sondern wie weit bin ich auch mit störenden, in Anführungsstrichen, oder sag mal, in störende Verwicklungen verwickelt, die mich davon abhalten, Gleichmut zu entwickeln. Darum geht es beim Bodhisattva-Ideal. Also ähnlich auch wie beim Buddha, wir idealisieren etwas, ich glaube an ein Buddha-Potenzial, was wir alle haben, weil der Buddha war ein Mensch, was der Buddha erreicht hat, können wir auch erreichen, Punkt. Und das beinhaltet dich und mich, ich. Das können wir auch, wenn wir wollen. Genau, man spricht da vom Tathagata-Gabe, also von dem Funken zur Erleuchtung. Aus dem Funken kann ein Feuer werden und jeder Funken kann auch auf jemand anders überspringen. Wenn du das wirklich lebst, wird dir deine Umgebung irgendwann sagen, irgendwas stimmt nicht mit dir, ne? Du bist irgendwie anders als uns. Ja. Gleichmut. Die blaue Farbe. Und was hat er da in der Hand? Ein Vajra. Kein Doppelvajra, aber ein Vajra. Der eben alle Energien und man hat schon. Aber nicht hier. Unter der Platte. Hier an dieser. Wie heißt nochmal diese Glocke? Weißt du das?
Ganz aus.
Ja, genau, danke. Das ist so ähnlich wie ein Vajra. Alle Energie des Universums, also auch alle Energie aus dir, kommt zusammen und dreht sich, wird gebündelt und kann, das Symbol des Vajras, kann aufgedröselt werden. Das bedeutet, dass du die Energie und alle Gefühle, die du in dir hast und manchmal nicht verstehst, weil du in deinem Leben vielleicht gerade nicht so klar kommst, kannst du wieder aufdröseln und kannst fühlen in dieser Situation, jetzt bin ich wütend, jetzt freue ich mich. Und das soll dazu führen, dass du einfach Klarheit bekommst in deinem Leben. Dazu ist ein Vajra symbolhaft ganz nützlich. Ja, ganz klar, genau. Ja. Das kann man auch gut machen bei einem Ritual, dass man einmal in die Stille ganz kräftig mit der Glocke schlägt, um die Dakinis anzulocken. Passt jetzt nicht ganz dazu, aber Dakinis, das sind weibliche Wesen, die einem so ähnlich wie eine Hexe, so aus der deutschen Mythologie, sage ich mal, aber es gibt ja auch weise Hexen, die dir wirklich zeigen, wo du gerade stehst. Ne? Also die führen dich wirklich mit der Nase vor den eigenen Spiegel und zeigen dir, wo gerade dein Defizit ist, beziehungsweise dein Potenzial. Dakinis, hat das schon mal einer gehört? Du, ja. Wow. Ja, das ist Akshobhya. Blaue Farbe. Und ja, steht für Gleichmut. Dann daneben ist Amoghasiddhi. Amoghasiddhi mit der Mudra der Furchtlosigkeit steht. Heißt nicht, dass man vor nichts Angst haben soll. Ich meine, das irgendwo schon. Es heißt aber, dass man rational und vernünftig mit den Herausforderungen umgehen soll. Dafür steht die Furchtlosigkeit. Ja. Natürlich gibt es Sachen, vor denen wir Angst haben sollten. Also Straßenverkehr oder rationale Sachen. Das zum Beispiel. Oder hier den, ich lasse den gleich mal rumgehen. Den, also den hatte ich mir zuerst so als meinen persönlichen Bodhisattva rausgesucht, bevor ich dann zu Akshobhya gewechselt bin, weil ich Gleichmut noch viel cooler finde. Das ist Manjushri. Manjushri hat in dieser Darstellung zwei Arme, manchmal hat er auch vier, manchmal auch sechs. Wahrscheinlich in Tibet hat er mehr Arme als auf den Philippinen. Das ist ja im Buddhismus sehr, sehr unterschiedlich. Was aber wichtig ist, scheinbar sind die alle 16 Jahre alt, sehen also blendend aus, sind in Kraft ihres Lebens, haben die Energie ihres Lebens, sehen natürlich fantastisch aus und sind androgyn. Also finde ich eigentlich ganz schön, auch für die heutige Zeit in unserer Gesellschaft. Das müssen nicht alles Männer sein und auch nicht alles Frauen. Bei der grünen Tara ist das relativ eindeutig, das ist schon eine Frau. Naja. Jedenfalls dieser Manjushri hat ein Schwert in der Hand und damit trennt er die Wahrheit von der Unwahrheit. Also sehr logisch. Ne? Das, was dich nicht weiterbringt in deinem Leben, lässt er einfach sein. So einfach ist das. Und in der anderen Hand hat er hier jetzt nicht, aber in anderen Darstellungen, und eigentlich wollte er das eigentlich auch haben, hat er ein Buch. Und das ist das Buch der Weisheit, die man in 8000 Zeilen erleben kann. 8000 Zeilen ist eigentlich gängig. Es gibt dann noch eine verkürztere Version, 800, dann auch 8 Zeilen, so wie es auch diese Tradition oder diese Idee gibt, Erleuchtung in 7 Tagen. Oder Erleuchtung hatten wir letztes Mal, ne? Erleuchtung in 7 Jahren, Erleuchtung in 7 Monaten, Erleuchtung in 7 Tagen. Jedenfalls gibt es dieses Buch der Wahrheit in 8000 Zeilen. Und in vielen Darstellungen hat er eben dieses Buch noch in der Hand. Also auf der einen Seite hat er das Schwert und trennt das Unwahre vom Wahren, was wirklich auch weh tut. Ich finde, nichts tut mehr weh als die Wahrheit. Manchmal lasse ich mich lieber anlügen, als mir die Wahrheit sagen. Bin ich ganz ehrlich. Und eben in der anderen Hand das Buch. Ja. Ich lasse ja mal rumgehen. Ist ein bisschen dreckig geworden, da müsste ich mal wieder machen. Ja, und hier der gute Amitabha, in Japan sehr beliebt, in der sogenannten Schule des Rheinlandes. Amitabha, rot, steht fürs Herz und für grenzenlose Liebe, für bedingungslose Liebe zu allen Menschen. Und ja, die rote Farbe ist sehr wichtig. Man kann auch versuchen, die Bodhisattvas in seine Meditation mit reinzunehmen. Ja? Es gibt auch, ich überlege schon seit 3 Tagen, als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, es gibt ja diese Meditationsformen, vielleicht wisst ihr das, wo man nur sich Farben visualisiert. Also blau.
Casina-Meditation.
Casina, danke. Ja. Kann da mit Farben arbeiten und zwischendurch mal die Augen aufmachen, wenn man es wirklich ganz schlicht haben möchte. Kasina-Meditation, genau. Ja, aber wie ihr wisst, es gibt ja sehr, sehr viele Meditationsformen. Ja. Ein ehemaliges Gebiet in China, die Mandschurei, die hat den Manjushri als Namensgeber. Genau, die waren so angetan von dem Bodhisattva, dass der sogar in den Namen des Landes mit eingeflossen ist.
Welcher Name ist das?
Manjushri und die Mandschurei. Ist doch China, ne?
Ja,
man auch.
ich.
Ja. Genau.
Kennst du nicht?
Ja.
Ich kenne die Mandschurei, aber ich weiß nicht, ob sie in China liegt.
Doch, die Japaner haben da eigentlich in der Zweiten Weltkrieg ziemlich böse eingefallen ist in das.
Man Yushri nicht genügend.
Ja. Da liegt das an der Küste, ne? Mehr, ne? Als im Inneren. Ne?
Ich kenne es nur von davon, dass ich so, wenn man über die japanische Invasion in China redet, dann redet man ganz oft über Mandschurei.
Ja. Ja. Die Japaner, die haben, Stichwort Zweiter Weltkrieg, es gibt den Kshitigarbha, das ist auch ein Bodhisattva, und der wird dargestellt, sehr dunkel, ich habe da sofort an Batman gedacht, mit einem Stab und mit so einer Leuchte in der Hand, und der steigt hinab in die Hölle, also in die buddhistische Hölle, und klopft mit seinem Stab an das Tor zur Hölle und befreit alle geknechteten Seelen. Coole Vorstellung, fand ich. Und das ist in Japan, wenn Kinder versterben, ist der Kshitigarbha der Patron für die verstorbenen Kinder. Ja. Und der war für die Kamikaze-Flieger im Zweiten Weltkrieg. Die hatten den Mandschurei mit im Cockpit, bevor sie sich auf die Flugzeuge gestürzt haben. Auf die Schiffe gestürzt haben. War Kshitigarbha der Bodhisattva. Ja. Ja, die Bodhisattvas, die hängen sehr dicht zusammen mit den sogenannten Paramitas, das kennt ihr sicherlich. Zum Beispiel, das sind immer Paare, die Paramitas. Wenn ich die aufsage, dann fehlen immer mindestens einer, manchmal noch zwei, deswegen habe ich sie mal aufgeschrieben. Aber von einem weiß ich genau, dass es zusammengehört, das ist Weisheit und Mitgefühl. Das ist ein Bodhisattva, der Weisheit und Mitgefühl lebt, der weiß, dass alles nur zusammengesetzt ist, dass alles, was zusammengesetzt ist, eines Tages auch wieder vergehen wird, also wir auch. Und man spricht ja von Shunyata, also von der Leerheit, aber aus der Leerheit, die eben, aus der eben alles entstehen kann, in der eben das ganze Potenzial des Universums ist. Hat aber trotzdem Mitgefühl für seine Mitmenschen, obwohl da ja eigentlich gar nichts ist. Das ist ja Energie, und bei mir ist das jetzt ein Zellhaufen, der über 60, 70, wenn ich Glück habe, 80 Jahre ganz gut funktioniert, bevor ich sterbe und alle Energie, alle Zellen wieder auseinandergehen. Trotzdem hat dieser Bodhisattva, wenn ich Glück habe, auch Mitgefühl für mich. Ja. Habt ihr auch gesehen? Ja. Okay. Genau, die anderen Parameters, die lese ich euch mal vor. Also das war Weisheit und Mitgefühl. Ich glaube, ich brauche mal eben ein paar Sekunden. Wo habe ich denn? Die sechs Vollkommenheiten. Das ist einmal Dana, also die Großzügigkeit. Das Geben von materiellen Dingen. Dann gibt es Shila, also die Ethik, die ethische Disziplin. Dann gibt es Geduld, Kshanti. Also das sind alles Ideale, die man versuchen kann, zu Perfektion zu bringen. Oder erstmal mit dem kleinen Anfang gucken, was da ist. Dann gibt es Virya, das ist die Energie, aber nicht nur einfach so Energie, sondern Energie, die zum Guten führt, die für Gutes eingesetzt wird. Also für alles, so im Sinne der buddhistischen Lehre. Und dann gibt es Dhyana, also die geistige Stabilität und eben auch Meditation. Und das letzte ist Weisheit, Pranya. Bei mir war das so, ich bin jetzt noch nicht so lange Buddhist, also seit 2018, und ich habe da meine erste buddhistische Gemeinschaft, zu der ich bis dieses Jahr April gehörte, habe ich da relativ schnell Kontakt bekommen und habe die Studiengruppe allen besorgt und bin da richtig, richtig eingetaucht. und bin dann auch in eine buddhistische WG gezogen, meine erste und dann die zweite, und habe da 5,5 Jahre gelebt und bin dann auch in England gewesen, und da gab es eben auch ein Modul, sage ich mal, was man besucht haben sollte, wenn man dann in den Orden aufgenommen werden möchte, und das heißt eben das Bodhisattva Ideal. Und ja, das ist sehr theoretisch. Und ich habe mich irgendwann mal so gefragt, so, keine Ahnung, wann, nach 2 oder 2,5 Jahren, was mache ich denn jetzt mit diesem ganzen Wissen? Ne? Also ich bin jemand, ich vielleicht auch durch meinen Beruf, dass ich Krankenpfleger bin, ich wollte einfach konkret was damit anstellen. Und was ich überlegt habe, ich hatte zu der Zeit meinen Pflegedienst verkauft, also ich hatte viel Zeit, und habe überlegt, wenn das Bodhisattva-Ideal bedeutet, dass man zum Wohle aller Menschen da ist, dann kannst du ja was Konkretes machen. Meine erste Idee war, dass ich mir über eBay so eine Gulaschkanone von der NVA, von der Nationalen Volksarmee besorge und dann einmal in die Woche mich irgendwo hinstelle und dann für die Leute, die Hunger haben, eine Suppe koche. Ich dachte, das wäre eine gute Idee. Ja, habe ich dann nicht gemacht. Was ich dann gemacht habe, war, ich habe eine Ausbildung gemacht bei der Telefonseelsorge, und das war richtig gut. Also das war eine gute Ausbildung, und die dauerte ungefähr ein Jahr, und jetzt sitze ich da oder dreimal im Monat und mache da Telefondienst zusammen mit über 100 Leuten, da war ich echt überrascht, in ganz Essen. Und ja, ich nehme Zeit für Menschen in Sorge, die halt anrufen. Nachts und auch tagsüber und auch am Feiertag, und ja, weil ich habe kein Problem mit Lesen, ich kann auch dicke Bücher lesen, ich kann auch dicke Bücher verstehen, aber gerade wenn es um den Dharma geht, da geht es für mich in Anführungsstrichen nur um Körperlichkeit. Wie fühlt sich das an, etwas für andere zu tun? Und nicht, damit ich mich dann toll fühle, sondern dass ich etwas von mir gegeben habe, zum Beispiel Zeit, was in mir etwas Positives bewirkt. Letztendlich möchte ich auch ein Bodhisattva werden, und ich glaube, das ist der richtige Weg, etwas für andere zu tun. Und das kann für euch, kann das ganz was anderes sein. Dass ihr jede Woche hierher kommt oder 2-3 Mal im Monat hierher kommt und dass ihr euch Gedanken macht über euer Leben. Das ist eben, kann euer Weg sein. Genau, bei mir war es so, ich habe nicht aufgehört zu lesen, lesen ist weiterhin schön, und ich habe auch das Glück, dass ich einen ganz guten Beruf, ich hatte vorher keine Ahnung, dass das mit dem Dharma so im Einklang ist, aber es ist einfach schön, am Krankenbett zu sein und die Leute zu pflegen und in ihrer Unselbstständigkeit zu unterstützen, damit sie mich irgendwann nicht mehr brauchen. Das ist wirklich gut. Ist für mich ein sogenannter ethischer Beruf. Es gibt auch unethisch, also ich finde Menschen, egal, wenn Menschen etwas mit anderen Menschen zu tun haben, das ist schon total positiv. Also eine Bäckerei-Fachverkäuferin zum Beispiel, finde ich toll. Ist gut. Im Sinne des Dharma. Was machst du beruflich? Du lächelst so.
Ich musste nur gerade denken, Menschenhändler arbeiten ja auch mit Menschen, aber ja. Das ist nicht sehr was.
Ja, das stimmt.
Das ist nicht ganz so gut.
Ja. Ja, es gibt auch wirklich unethische Berufe. Ne? Also,
nee, weil ich was, bin auch, das, ja. Ich, das klingt jetzt so witzig, blöd gesagt, aber ich will dir nichts Schlechtes, aber mit solchen Argumentationen kann man auch ganz viele schlechte Sachen argumentieren, wenn man halt anders als du immer nur diese kurzen Phrasen verwendet. Und deswegen finde ich das so gut, dass du das hier so ausführlich machst, aber es wirkt wie jeder Weltreligion Gefahr, dann, dass sich für falsche Leute das Falsche rauspickt.
Ja. Also ich glaube, das ist etwas Wesentliches am Menschsein. Wir haben die Wahl, uns zu entscheiden. Ja. Genau. Metzger zum Beispiel ist jetzt nicht so ein besonders ethischer Beruf. Also Tiere tot machen für andere Leute ist jetzt, könnte man drüber nachdenken, Waffenhändler, Menschenhändler, Drogenhändler. Also all diese Dinge, die eigentlich anderen Menschen Leid zufügen. Da ist man, wenn man Bodhisattva werden will, könnte man nochmal über eine zweite Karriere nachdenken. Okay, ich habe hier noch ein Buch mitgebracht, das habe ich relativ am Anfang gelesen. Das ist, der Autor heißt Vesantara. Das ist ein ziemlich hoch angesehenes Ordensmitglied bei Triratna, der da im Übrigen sehr gerne auf Retreats geht vom, beim Zillmann.
Ja. Schon seit Jahrzehnten. Ach,
der ist das, ja, der ja. auch so ein Dreijahresretreat
ja.
bei Zillmann.
Ja. 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 Und Vesantara hat hier ein ziemlich tolles Buch über den Buddha geschrieben und auch über die gängigsten Bodhisattvas und hat das so eingebunden in so eine Geschichte, wofür der Buddha jetzt eigentlich steht. Genau, und das kann ich empfehlen. Das hat mir wirklich Freude bereitet. Da gibt es noch zwei andere, gibt es in der Auflage nicht mehr. In der aktuellen Auflage sind diese drei Bücher zusammengebunden.
Wie heißt das Buch?
Ja, das hat, ja genau, das Weise Herz der Buddhas. Okay. Ich lasse mal rumgehen und gucken.
Ich habe eine Frage,
ja.
Welcher Tradition hörst du denn an? Oder
ich gehöre keiner Tradition mehr. Ich habe der Tradition, habe ich im April den Rücken gekürzt. Hört sich so theatralisch an. Ich hatte keinen Bock mehr auf die Leute, kann man auch sagen. Weil überall da, wo Menschen zusammenkommen, gibt es immer ein oder zwei, die es dann doch scheinbar besser wissen. Und das ging mir mehr und mehr auf die Nerven. Wobei ich aber sagen muss, es hat für mich wirklich Sinn gemacht, an diesen Studiengruppen teilzunehmen, weil ich wirklich was gelernt habe. Ne? Also wirklich von meinem Logos her hat mich das schon weitergebracht.
Aber diese Bodhisattva-Ideale, die spielen ja in bestimmten Traditionen eine größere Rolle.
Auf jeden Fall, ne? Na klar.
Und in kann man das irgendwie in, also das, was du jetzt besprochen hast, kann man das irgendwie in einer Tradition klar zuordnen oder ist das was, was mehreren zugehört? Oder?
Also die Bodhisattvas, die meine ehemalige Tradition jetzt so, sag ich mal, feiert und auch immer wieder erwähnt, die sind für alle Traditionen zugänglich. Mhm. Und ich sag mal, die Lehrer der jeweiligen Tradition, die haben natürlich ihre Vorlieben und nehmen den einen Buddha weg und nehmen lieber den anderen dazu. Schule des Rheinlandes, ich weiß nicht, ob die haben nur Amitabha. Mhm. Ja, grenzenlose Liebe, bedingungslose Liebe, ist ja auch toll. Scheint zu reichen für viele Menschen. Das ist sowieso das Ding, das bin großer Fan von Resonanz. Ne? Also was schwingt da in dir, wenn du an Gleichmut denkst? Ne? Macht dich das irgendwie an oder denkst du dir, nee, Liebe, ist momentan wichtiger für mich. Oder nehme ich die beiden dazu, gehe ich erstmal mit den beiden ein bisschen, lese da was drüber, nehme die mit in die Meditation, versuche darüber zu reflektieren, so kann man sich versuchen, da hinzuentwickeln. Und, ganz wichtig, jeder Bodhisattva hat auch sein eigenes Mantra, damit auch der Klang dazukommt. Ja? Und ich hatte das schon mal gesagt, eine Rockband, die 50 Jahre auf dem Markt ist, die kann schon was. Und diese Mantras, die sind 2500 Jahre alt, also und sind immer noch nicht weg. Also da wird schon was, da steckt schon was hinter. Ja?
Kannst du mal ein Beispiel nennen? Ein Mantra mit diesem...
Ja genau, also vom Buddha, das kann ich ruhig mal eben rezitieren. Dann,
vom Buddha oder von dem jetzt?
Ja.
Ja, okay.
Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha. Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Swaha. Ja, jetzt stellt euch vor, jetzt sitzen da 500 Leute und machen das 10 Minuten lang. Das hat echt einen Impact, aber so richtig. Letztendlich bringt es dich in positive Geisteszustände. Und das ist das, worum es immer geht im Buddhismus. Um ein positives Körpergefühl.
Was hast du da jetzt gesagt?
Ich habe die deutsche Übersetzung vergessen.
Shakya Muni ist ja ein Wort für den Buddha, aber
auf jeden Fall,
hat auch eine Bedeutung. Ja. Shakya ist, glaube ich.
Das ist ja der Stamm
der
von
Stamm.
Dem. Der Stamm.
Genau. Muni ist, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, Maha ist der Große.
Der Große. Ne?
Ja.
Und ist das eine Anrufung gewesen? Oder?
Nein, das ist
eine Ehrungsgeschichte.
Man kann das als Anrufung bezeichnen. Letztendlich ist das eine Ehrerbietung, wie der Gesang in der Kirche. Katholisch, evangelisch, ja, dass man sich versucht, auch dann im Sangha gemeinsam auf den Buddha zu fokussieren, ist vielleicht ein zu kaltes Wort. Dass man mit dem Herzen versucht, den Buddha anzurufen. Ja? Das, ja.
Wahrscheinlich der Weise aus dem Stamm der Shakya.
Ja.
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 Mhm.
Ja. Ja, und das kann man mit dazu nehmen in seiner Meditation, dass man sagt, heute, ich suche mir mal das Mantra von Amitabha raus, kann ich mal eben machen. Wenn er meine Stimme noch nicht übersah, dann kann ich das mal eben rezitieren.
Ne, das ist super schön.
Ja.
Das ist echt schön.
Ja. Wo stehen die denn nochmal?
Ja.
Mhm. War das nochmal das Amitabha-Mantra? Ach, das ist ja vertrautbar. Moment. Ich hab's.
Om Amitivari.
Om Amitivari.
Ja.
Danke. Okay, ich versuch mal. Oder hast du die Melodie drauf gerade?
Nee.
Om Amidevari, Om Amidevari, Om Amidevari. Ja, das war Amitabha. Und ich sage euch, wenn ihr das alleine macht, allein schon euer Körper vibriert, ja, euer Thorax, euer Brustkorb ist der Resonanzkasten für eure Stimme. Das, also bei mir fühlt sich das wunderbar an. Ja, und euch hört ja keiner.
Ja. Hast du vorher schon gesungen?
Vorher? Unter der Dusche?
Vor du, ja, nur unter der Dusche.
Aber ich glaube, das meinst du nicht.
Nee, einfach nur, weil du echt gut intonierst.
Ja, ich habe es aber auch häufiger gemacht. Ne?
Ja.
Und ich finde es auch echt super. Und ich spiele ein bisschen Gitarre. Die Lieblingslieder, die hören sich immer am besten an auf der Gitarre.
Ja,
ja. Ja, genau. So wie meine musikalische Ursprungsfamilie ist Pink Floyd. Und die kann ich mir noch auf dem kleinsten Kassettenrekorder anhören. Da geht sofort das große Kino an im Kopf. Ja. Ne?
Weißt, ja? Kenn ich.
Muss nicht immer die große Anlage sein. Das Gefühl ist entscheidend.
Ja.
Ja, also wenn ihr Fragen habt, gerne. Vielleicht kann ich es auch beantworten oder jemand anders von euch. Ah ja, es gab eine ziemlich bekannte Universität in Nordindien, die wurde so im 5. Jahrhundert gebaut. Hat Nalanda, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das war die Universität, also die, wahrscheinlich auch die älteste Universität der Welt. Das war das Zentrum für buddhistische Wissenschaft in der Welt. Da kamen Gelehrte, da kamen Studenten aus China, aus Tibet, aus Fernostasien, von den Philippinen hin, um da gemeinsam zu studieren. Also man sagt, das waren mehrere 10.000 Mönche, die da permanent miteinander gelebt und studiert haben. Also für die damalige Zeit eine unwahrscheinlich große Zahl. Und Nalanda, also sag mal, in meiner Wahrnehmung, bis vor 10 Jahren dachte man, die Muslimen, die waren dann auf einem ihrer Feldzüge und haben Nalanda platt gemacht. So im 13. Jahrhundert, mittlerweile ist man sich da aber nicht mehr ganz sicher und es könnte auch sein, dass Nalanda einfach verfallen ist. Jedenfalls hat man so, wer war das denn, die Engländer, haben eine Ruine wiedergefunden, wahrscheinlich im Rahmen ihrer Kolonisationsmacht, haben sie halt die Ruinen von Nalanda wiedergefunden. Da gab es auch einen Engländer, den Namen habe ich jetzt natürlich vergessen. Ja. Und einer von diesen Mönchen, die da gelebt haben, der hieß Shantideva, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Von Shantideva gibt es auch natürlich Ikonografien, ist aber kein Bodhisattva. Shantideva war einfach nur ein Gelehrter, aber schon bedeutender. Wenn man schon mal so ein Bild sieht von Shantideva und der hat diese Mudra, dann bedeutet das, er ist dazu da, um die Lehre zu verkörpern. Also der Daumen berührt den Ringfinger. Ja. Musste ich mir auch sagen lassen. Genau. Und dieser Shantideva, der war nicht besonders beliebt. Also der hat scheinbar, so meinten die anderen Mönche, der hat da nur gelebt, um da ein schönes Leben zu haben. Ne? Also von Shantideva sagt man, der hatte nur drei Dinge wirklich gut drauf. Das war Essen, Schlafen und, ihr könnt euch denken, ne? Damenlehrung. Und sonst hat er nichts drauf gehabt. Und das fanden die anderen Mönche nicht gut und hätten es eigentlich lieber gesehen, dass der Shantideva auch was Produktiveres beiträgt. Und dann haben sie ihn wirklich zur Rede gestellt und gesagt, immer, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ja, er würde nachts arbeiten und deswegen müsste er nachts schlafen und so. Das haben die ihm aber nicht so richtig geglaubt und haben ihm gesagt, er soll doch bitte mal was vortragen. Er hat gesagt, okay, das dauert aber ein bisschen. Und da war der Tag soweit, müsst ihr euch vorstellen, große Menge. Und Shantideva kommt raus, wahrscheinlich für ihn ungewöhnlich zur Tageszeit. Und dann hat er einen der heute bekanntesten Texte aus dem Mahayana vorgetragen, das sogenannte Bodhicharya-Avatara. Habe ich auch mitgebracht, 9 sehr eng beschriebene DIN A4 Seiten, ich erspare es euch, aber ist wirklich ein super Text. Und zwar geht es darum, um den Weg des Bodhisattvas. Also wie sollte ein Bodhisattva und vor allem wie sollte jemand, der ein Bodhisattva werden will, wie sollte der leben? Und er hat angefangen, so die Legende, er hat angefangen, den Text vorzutragen und die anderen Mönche, die waren total geflasht. Ne? Also die haben gesagt, was? Also erstmal hatten sie, glaube ich, die Einsicht, er macht wohl doch mehr als drei Dinge. Und dann war es so, dieser Text geht ziemlich lang und so, dann war es so, sagt die Legende, mit den letzten Zeilen ist der Shantideva langsam aufgestiegen, wurde immer durchsichtiger. Immer weiter aufgestiegen, die Stimme wurde immer leiser, die Mönche guckten hoch und irgendwann war nur noch seine Stimme zu hören, dann leises Säuseln und dann war Shantideva weg. Aber das Bodhicharya-Avatara hat er dem Buddha sei Dank hier gelassen und wir können damit arbeiten. Ich kann ja mal ein paar Verse daraus vorlesen. Also wie gesagt, 9 dieser DIN A4 Seiten, ich erspare es euch. Aber noch by the way, diese siebenfältige Puja bezieht sich auf diese Bodhicharya-Avatara. Das ist in Kapitel unterteilt und das dritte Kapitel, naja, egal. Das dritte Kapitel heißt, den Bodhisattva-Geist wecken. Kann man vergleichen mit dem Bodhicitta. Ich lese mal vor, nicht zu viel. Ich preise voller Freude das Gute, das alle Wesen vollbracht haben, wodurch sie Ruhe im Ende des Leidens finden. Mögen doch die Bedrückten glücklich sein. Kennen wir ja aus unserem Rezitationstext. Ich preise die Befreiung der Wesen aus dem leidvollen Rad der Geburten, also aus dem Samsara. Ich preise die Natur des Bodhisattva und des Buddha. Sie sind Beschützer. Dann etwas weiter. Mögen die Verdienste, die ich so erworben habe, helfen, das Leid aller Wesen zu lindern. Und so geht das die ganze Zeit. Möge ich Medizin sein für die, die krank sind. Möge ich ihr Arzt sein und ihr Pfleger, bis es keine Krankheit mehr gibt. Möge ich die Qualen von Hunger und Durst mit Regenschauern von Speise und Trank auslöschen. Und in den Zeitaltern, in denen es keine Nahrung gibt, möge ich selbst Nahrung und Wasser sein. Da ist natürlich über die Jahrhunderte, ist das mal überarbeitet worden. Das kann man sich, also den Text, den kann man sich heute für mich als Westlicher oder ihr als Zuhörer relativ gut anhören, so wie das Herz Sutra. Das ist ja in der ursprünglichen Form auch viel blumenhafter und auch viel weniger Glück dran. Damit kann man ganz gut was anfangen mit der Übersetzung. Mein Leben in all meinen Existenzen, meine Besitztümer und die Früchte meiner guten Taten auf den drei Wegen gebe ich bedenkenlos hin, um das Heil aller Wesen zu bewirken. Nirvana ist das Aufgeben von allem und nach Nirvana sehnt sich mein Herz. Wenn ich alles aufgeben muss, will ich es den Lebewesen geben. Also merkt man schon immer das Anhäufen von Verdiensten und, ganz wichtig, nichts für sich behalten. Das wäre ja egoistisch. Also immer wieder abgeben. Am besten jeden Tag oder jeden Abend, bevor man ins Bett geht. Ja? Alle Verdienste zum Wohle aller Wesen abgeben. Wie hört sich das an? Wie hört sich das an? How does it sound for you?
Can you
understand a little?
Kind of, maybe.
Yeah.
Translate,
yeah.
So I don't even say.
Yeah. It's, the thing is to have a mindful and wide open heart for all sentinel beings. So it means human beings and animals as well, and small mosquitoes. Mm-hmm. Yeah. Okay. Habt ihr eine Frage? Bina, hast du eine Frage?
Was denn?
Na, du fragst mich sonst so viel. Ja. Okay, dann machen wir es doch mal so. Sucht euch einen Gesprächspartner und tauscht euch mal aus und erzählt mal was aus eurem Leben, was ihr so macht. Und also es gibt ja diese fünf Säulen und eine Säule ist der Beruf. Und über den Beruf versucht mal die Verbindung zum Bodhisattva-Ideal hinzukriegen. Oder über eure Freizeitaktivität, wie auch immer die aussieht. Vielleicht seid ihr ja einmal die Woche bei der Tafel. Oder ihr geht einmal in der Woche mit 50 Cent Stücken über die Rüttenscheider Straße und hört nicht vorher auf zu laufen, bis ihr alles verteilt habt. Darüber könnt ihr euch jetzt austauschen. Also das Ding ist, inspiriert euch mal. Und versucht mal euren Punkt zu finden, wo steht ihr und nicht wie weit ist die Entfernung zum Ideal, sondern was macht ihr schon ganz gut? Und worauf seid ihr vielleicht auch ein bisschen, auch wenn man das als Buddhist nicht sagen darf, worauf seid ihr auch ein bisschen stolz, dass ihr das so in euer Leben etabliert habt, weil es vielleicht gar nicht so leicht war. Ja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr danach was davon sagen, müsst ihr aber nicht. Bitte, jetzt habt ihr Zeit. Sucht und findet euch.